ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 127b von Distanz und Gloria. Es ist das erste Mal so gewesen letzte Woche, dass wir alternativlos und relativ überraschend keine Folge bringen konnten, was daran lag, na gut, das machen wir später. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, schön, dass diese Folge hoffentlich auch mal wieder on air geht. Ich freue mich sehr, dass der Herr Städter ist. Er sieht ganz fantastisch aus in seinem schönen Headset da und der Lampe, vor der er sitzt, zu Hause nehme ich an, die gerade ausgegangen ist. Also nicht sozusagen nicht in eine Richtung, sondern die gerade den Dienst verweigert hat, egal. Schön, dass ihr da seid. Ich habe schon Kuchen drin, deswegen laufe ich schon voll auf Zucker. Aber das wird sicherlich gerade deswegen oder trotzdem eine sehr spannende Folge. Herr Städt, wie geht es dir?
Geburtstag. Der Herr Polas hat nämlich heute Geburtstag. Und trotzdem oder gerade deshalb gewinnt er sich mit uns gemeinsam Distanz und Gloria aufzunehmen. Geburtstag. Es geht schon seit 10 Minuten so übrigens. Ja, aber es wird auch weiter so gehen.
Ich kann das ab. Ich habe zum Geburtstag unter anderem einen kleinen schlafenden Elefant, einen kleinen echten, das wäre lustig, ein kleines Plüschtier, einen kleinen schlafenden Elefant gekriegt, der auch sich davon nicht aus der Ruhe bringen ließe. Und daran denke ich ähnlich
von
wie Biller.
Geburtstag.
Genau.
Geburtstag.
Ähnlich okay. Wie Biller damals mit dem Löwenbildnis beim Stadtrat.
Stimmt, da hat er sich aus so einem Postkartenkalender oder aus irgendeinem normalen Kalender ein Löwenbild ausgeschnitten und hat gesagt, wie würde der Löwe jetzt reagieren? Er würde stillschweigend darüber stehen.
Ein Löwe würde niemals auf die Palme gehen, war, glaube ich, sein Wortlaut
genau.
Dazu. Genau. Und zur letzter Woche sei noch gesagt, es ist tatsächlich so, dass wir normalerweise versuchen, immer Himmel und Hölle noch in Bewegung zu setzen, wenn technisch irgendwelche Spirenzchen da gemacht werden mit uns. In diesem Falle ging das tatsächlich einfach nicht, weil in dem Moment, wo ich die Folge schneiden wollte und feststellte, dass es die Spur leider nicht geschafft hat bis nach Tokio, es so war, dass wir quasi im Begriff waren, den Flieger zu besteigen. Also das war der Moment, wo wir das Hotel verlassen haben. Und es hätte auch nichts genützt, weil ich habe tatsächlich dann zu Hause geguckt, ob man die irgendwie noch rekonstruieren können, dass wir sie vielleicht später hochladen können. Aber das erste Mal überhaupt ist die Spur komplett gelöscht. Ich kann nicht darauf zugreifen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Was sehr, sehr schade ist, was wir beide schon mehrfach bedauert haben, weil die letzte Folge war eine äußerst denkwürdige und wir hätten gerne gehabt, dass ihr sie hören könnt. Vielleicht gibt es das ein oder andere Backshadowing zur letzten Folge in dieser nochmal, denke ich nämlich schon, weil es auch einfach wichtig ist. Was da aber sehr spannend war, war, dass ich Oppenheimer damals noch nicht gesehen hatte, aber gerade in Hiroshima war. Und das hat die Folge sehr, sehr aufgeladen. Mittlerweile habe ich Oppenheimer gesehen, das heißt, ich habe ein bisschen eine andere Perspektive, beziehungsweise kann deine Perspektive auch nachvollziehen, die du so reingebracht hast. Sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Jetzt erstmal die obligatorische Frage, wie geht's dir eigentlich? Wir haben ja jetzt festgestellt, dass ich nun heute mich jähre. Ja, ich lege wieder einen weiteren Jahresring auf. Wie ist das mit dir?
Geburtstag.
Aber ich schon.
Robert Polas hat übrigens Geburtstag heute.
Haben wir schon Folgentitel.
Geburtstag. Ja, also mir geht's auch gut.
Wie man hört.
Ich habe in den letzten Wochen etwas wenig geschlafen.
Ich dachte, zugenommen.
Tagen auch, aber vor allem wenig geschlafen in den letzten Tagen. Das hat wahrscheinlich sehr viele verschiedene Gründe. Zumindest ist das so anzunehmen. Zunächst ist es so, dass wir ja ein Kind haben, was sicher auch ein Riesengrund dafür ist, dass man wenig schläft oder zumindest, dass man viel aufwacht, obwohl dieses Kind eigentlich sehr ruhig schläft. Trotzdem, es bewegt sich ja und dann bewegen sich auch Decken und Bett und so weiter und Mutter und so weiter und so fort. Und dann liegt es daran, dass mir sehr viele Sachen durch den Kopf gehen. Allerdings nicht nachts, sondern vor allem tagsüber. Es fällt einem dann allerdings sehr schwer, abends runterzukommen. Und wenn man nachts aufwacht, sich von dem Gedanken zu verabschieden, das geht auch gut, aber man muss ja dann trotzdem wieder runterkommen. Und dann drehe ich mich links, rechts, dann wird es hell. Denkst du, scheiße, wenn du jetzt nicht einschläfst, dann hast du bloß noch eine Stunde. Und dann passiert aber das, was ich, genau, weil das eben auch vor allem beim Jetlag sehr viel passiert, dass man sich links, rechts dreht und man denkt, scheiße, jetzt habe ich bloß noch 2 Stunden. Und davon wird man ja nicht besonders müde, wenn man sich denkt, scheiße, jetzt habe ich nur noch 2 Stunden. Dann habe ich, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dann sagt man sich, Ruhen hilft auch, auch wenn ich nicht schlafe. Ruhen hilft auch, weil es ja tatsächlich auch so ist. Man entspannt sich trotzdem und ruht sich aus und darüber komme ich runter, immer. Und schlafe dann ein. Und heute Nacht habe ich lange genug geschlafen dafür, dass das ganze Aufwachen nachts okay ist. Weißt du?
Ja.
Und das ist gut.
Das ist ja tatsächlich immer so ein Ding, ne? Wenn man wach liegt und nicht einschlafen kann, da kann ich auch ein Lied von singen, haha.
Aber das ist doch hervorragend. Du bist doch Sänger.
Ja. Aber was... Also das,
Geburtstag.
Dieser Gedanke, Ruhen hilft tatsächlich. Aber was auch hilft, es gibt dann immer irgendwann einen Punkt, der ist bei mir meistens so 3:30 rum erreicht, wo mir dann einfach nur durch den Kopf geht, ach, macht doch, was ihr wollt, leckt mich doch alle am Arsch, es ist ja auch egal. Und das ist meistens der Moment, wo ich einpenne. Was dann, wenn du so wirklich so innerlich die Überzeugung hast, es ist doch jetzt eh wurscht, also der Tag wird eh scheiße, der nächste, weil du hast eh zu wenig gepennt, ob das dann jetzt 2 Stunden, 3 Stunden oder 1,5 Stunden sind, die du schläfst, ist auch egal. Das heißt, man liegt dann mit so einer LMAA-Stimmung im Bett und das ist dann meistens der Moment, wo ich penne, wo ich wirklich einschlafe dann. Weil es dann ist auch egal, dann versucht man halt auch nicht, dann versucht man ja nicht krampfhaft einzuschlafen, sondern dann ist halt so, ja, macht doch, was ihr wollt mit mir.
Macht euren Dreck alleine, genau. Ja. Ich schlafe jetzt.
So. Herr Stett, genau. Bevor du jetzt aber hier wirklich wegpennst, wollen wir noch mal kurz, bevor wir dann vielleicht zu den Aktualitäten dieser Woche und so kommen, wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz rekapitulieren, was wir, also wir werden es natürlich nicht wortgetreu wiedergeben und wir werden es auch nicht versuchen zu rekonstruieren exakt, aber vielleicht doch noch mal 1-2 Worte zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben. Weil ich finde, es ist doch sehr, sehr wichtig und mir ist es auch sehr, sehr wichtig, nochmal zu artikulieren, dass diese Erfahrung in Hiroshima wirklich eine war, die lange Zeit getragen hat, die mich auch nach wie vor beschäftigt und über die ich auch nach wie vor sehr viel nachdenke, was auch ein Auslöser war, warum ich gesagt habe, als wieder hier war, ich will unbedingt in Oppenheimer gehen, den Film sehen, weil es ist quasi die andere Perspektive. Weil dieser Museumsbesuch einfach derartig erschreckend, also im Negativen wie im Positiven erschreckend war, sehr lehrreich und einfach eine Erfahrung, die jeder und jede mal gemacht haben sollte. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, geht bitte in dieses Hiroshima Peace Museum. Es ist wirklich der beste Weg, um einmal vor Augen geführt zu bekommen, A, zu welcher Scheiße der Mensch fähig ist und B, was das wirkliche Ausmaß einer solchen Katastrophe ist. Wir sind ja am 6. August, das hatte nun letzte Woche ganz gut gepasst, weil das wäre der Sonntag, glaube ich, gewesen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. In diesem 6. August 1945, was da einfach passiert ist, wie dort einfach Leben von jetzt auf gleich ausgelöscht wurden, einfach auch vor Augen geführt zu bekommen, wie katastrophal das eigentlich war, in dem Moment selber, in den Momenten danach und in den Wochen und Jahren danach bis heute. Also es gibt ja bis heute Auswirkungen davon. Und das mal vor Augen geführt zu bekommen, war heilsam, weil tatsächlich man dann so über verschiedene Sachen, auch über vielleicht so dumme Sprüche, die man immer mal gemacht hat, nochmal nachgedacht hat. Und es ist meines Erachtens wirklich so, wer vor diesem Museumsbesuch kein Pazifist ist, der muss es hinterher sein. Weil also das kann nicht die Lösung sein. Krieg sowieso nicht, aber wenn diese nukleare Kraft entfesselt wird, dann ist das völlig jenseits von Gut und Böse, dann ist das einfach nur dumm.
Das ist aus meiner Sicht nicht jenseits von Gut und Böse, sondern weit rein bös. So, ja.
Ja,
dumm, naja, und weit rein bös. Das es ist böse. Egal, ob man jetzt denkt, man gehört zu den Guten oder nicht, es ist böse.
Ja, okay.
Da gibt es kein Gut und Böse. Das ist vielleicht, was du meinst mit jenseits von Gut und Böse. Es ist nur böse. Es gibt nicht mehr Gut und Böse mit sowas. Es gibt nur Evil, also böse. Das ist immer böse, auch wenn man sich zu den Guten erwähnt.
Ja, und insofern war halt dann auch der Oppenheimer-Film sehr spannend, den ich diese Woche auf jeden Fall nochmal als Empfehlung aussprechen würde. Das hattest du ja letzte Woche schon getan.
Ja.
Da kommt mir, also ich habe da spannende Diskussionen schon drüber geführt mit verschiedenen Leuten. Es ist natürlich die amerikanische Sicht der Dinge. Es wird angedeutet, beziehungsweise es wird schon ganz gut beschrieben, wie es ihn dann danach auch beschäftigt hat. Auch wird erwähnt, beziehungsweise umrissen, was die Auswirkungen davon gewesen sind. Also es werden Zahlen genannt und so, aber da geht es mir zumindest so, wenn mir jemand Zahlen nennt, dann übersteigt das ja die eigene Vorstellungskraft irgendwie, wenn es in einen bestimmten Rahmen sprengt. Was in diesem Zusammenhang eine sehr schlechte Wortwahl ist, wie mir gerade auffällt.
Ja, ich habe gestern einen Spruch gehört, der eigentlich ganz gut zutrifft. 1 bis 2 Menschenleben sind unwahrscheinlich tragisch. Alles, was drüber ist, ist Statistik.
Ja, weil
das ist so für uns so. Wir können das nicht begreifen.
Du kannst es nicht fassen, ja.
Was das bedeutet.
Ja. Absolut.
Es ist schrecklich. Und wenn man sich aber wirklich mal in sich geht, ich habe gedacht, das kannst du doch nicht sagen. Das kann doch nicht sein. Aber wenn ich dann wirklich mal ehrlich in mich gehe, ist das so. Ich kann das nicht fassen. Weißt du, 1 bis 2, 3, 4, 5 Menschenleben, das kriege ich gefasst. Und das bringt mich quasi selber fast um. Aber dann doch alles drüber. Statistik.
Ja, absolut. Und das hat ja auch nichts mit bösem Willen zu tun oder so, sondern es ist einfach das, was der Mensch, es hat ja auch einen gewissen Selbstschutzmechanismus, eben solche Sachen nicht fassen zu können, weil du wirst ja wahnsinnig.
Wahrscheinlich, ja.
Und wenn man überlegt, dass der Pilot das angeblich auch nie bereut hat, der die Bombe abgeworfen hat, sozusagen im Auftrag der Amerikaner, da glaube ich, dass das auch eher Schutzmechanismus ist, weil das kannst du nicht verarbeiten. Stell dir mal vor, der hätte 10 Jahre später realisiert, dass das eigentlich eine große Scheiße war, die er dort fabriziert hat. Das geht ja gar nicht. Also der wäre wahnsinnig geworden. Ich glaube, das war...
Ja, das hätte er wahrscheinlich nicht überlebt.
Ne? Ja, also das, ich glaube, dass die menschliche Psyche da ganz viele Schutzmechanismen eingebaut hat, die dann dafür sorgen, dass eben zum Beispiel eine Zahlennennung, und das ist halt in dem Film, ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen, aber ich glaube, da wäre man so oder so drauf gekommen, dass eine reine Zahlennennung von Opfern, dass das nicht das ist, was am Ende dafür sorgt, dass die Leute begreifen, was da wirklich passiert ist. Es wurde bildlich angedeutet, wir wollen jetzt hier nicht ins Detail gehen, damit die Leute, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben, ihn noch sehen können. Ehrlich gesagt hat es mir aber nicht gereicht, um das ganze Ausmaß der Katastrophe.
Darum geht es in dem Film ja auch nicht.
Nee, also natürlich. Auch darüber habe ich diskutiert. Es geht ja um das Leben von Oppenheimer. Es ist ja ein Biopic und das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde aber halt, dass so ein Film ja irgendwie auch einen gewissen Bildungsauftrag mit sich bringt. Also zumindest, wenn es
aus meiner Sicht hat er das auch geschafft. Also
wenn es um dieses Thema geht. Ja, aber es gab so ein paar Szenen, wo ich denke, okay, das ist jetzt ganz klarer Hollywood-Service. Also das ist reine Unterhaltung, weil also ich weiß es nicht, ich müsste es recherchieren, aber ich bin mir fast sicher, dass zum Beispiel das, was der Kriegsgeneral im Nebensatz gesagt hat, vielleicht wirst du dich erinnern, als es um die Auswahl des Zieles ging, dass das 1:1 sicherlich so nicht gefallen ist, sondern dass das auf jeden Fall Hollywood ist. Wobei man aber...
Ich bin mir trotzdem sicher, dass das genauso auch immer wieder stattfindet. Also solche Entscheidungen so getroffen werden.
Unbedingt. Und ich glaube auch, dass es ganz gut eben vor Augen führt, das spielt in das, was du sagst, rein, dass halt immer trotzdem Persönlichkeiten eine Rolle spielen bei der Auswahl von kriegerischen Tätigkeiten. Ne? Also
absolut.
Und auch persönliche Erfahrung. Egal, wir wollen es jetzt nicht auswalzen. Fakt ist, solltet ihr mal in Hiroshima sein, schaut euch diese Geschichten, also Atomic Bomb Dome, dieses Museum, schaut euch das an. Es ist wirklich sehenswert. Es ist auch wirklich wichtig, dass diese Aufklärungsarbeit gemacht wird. Es ist eine durchaus verstörende Erfahrung, aber eine sehr wichtige Erfahrung, die ich auch nicht missen will. Also wenn ihr dort aus dem Museum Leute wirklich weinend entgegenkommen, und das war bei mir letztendlich dann auch nicht großartig anders, dann spricht das schon sehr für sich. Für auch die Dinge, die du dort gezeigt bekommst und vor Augen geführt bekommst. Und auch das habe ich, glaube ich, das letzte Mal kurz gesagt, dieser reine technische Ablauf dieses Tages, der schlimm genug war, den kriegt man irgendwie verarbeitet, aber in dem Moment, wo es dann um die Einzelschicksale geht, um Familien, um einfach die Menschen dahinter, hinter diesen Toten, dann wird es sehr, sehr schnell sehr, sehr, ja, sehr, sehr bitter. Einfach auch im Sehen, wenn es um Kinder geht und so. Und das ist,
Ich glaube, dass, was du so erzählst, zeigt, dass dieses Museum das geschafft hat, aus dieser Zahl das Leid zu schaffen, weil man eben die einzelnen Schicksale, die man als Mensch durchaus verarbeiten kann, besser aufnimmt als eine reine Zahl.
Ja, und man muss auch sagen, was wiederum der Film geschafft hat, ist, diesen ganzen Akt nicht über die Maßen zu heroisieren. Und das finde ich tatsächlich auch ganz gut. Alles Weitere schaut sich dann jeder selber im Kino an. Dringende Empfehlung, Oppenheimer. Auch von der Bildsprache her, fantastischer Film, von den Schauspielerleistungen her, wirklich erste Sahne. Also Cillian Murphy in einer Rolle, wie ich ihn, glaube ich, so auch noch nie wahrgenommen habe. Oberliga wäre schlecht, Champions League. Absolute Champions League der Schauspielleistungen, auch von allen Beteiligten, Emily Blunt, Robert Downey Jr. Übrigens, hast du Gary Oldman erkannt?
Ich kann mich erinnern, dass er dabei war, aber ich weiß nicht, wen hat er gespielt?
Truman, den letzten, haben wir alle nicht erkannt.
Aber ich hab einen erkannt und das war Niels Bohr, spielt er auch, kann man ja sagen. Ja. Niels Bohr. Weißt du, wer noch gespielt hat?
Gilderoy Lockhart. Genau. Ich dachte erst, ich werde nicht
wieder. Das hat mich die Hälfte des Films gekostet, bis mir das eingefallen ist. Weil diese Charaktere, die der da spielt, so grundunterschiedlich sind. Ja. So wirklich komplett unterschiedlich.
Ja, man muss ja auch sagen, keine Ahnung, wie viel Zeit lag da jetzt dazwischen. Da lagen über 20 Jahre dazwischen, zwischen Harry Potter 2 und diesem Film. Also er hat sich auch ein bisschen verändert, sagen wir mal.
Aber dann nicht mehr, wenn man es einmal erkannt hat.
Ja, genau. Okay.
Und auch, was man ja auch spoilern kann, ist, es spielt auch noch ein bekannter deutscher Schauspieler, einen deutschen Wissenschaftler.
Ja.
Der sich dann auch selber synchronisiert,
möglicherweise. Da war ich aber mir nicht sicher, ob ich das gut fand, ehrlich gesagt.
Ich fand's großartig.
Naja, ich weiß nicht. Ja, lass uns das nicht ausweisen. Lass uns da irgendwann vielleicht mal wann anders drüber sprechen, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ihn mehr Leute gesehen haben, größer ist.
Es steigert das, was du jetzt gerade gesagt hast, der Film und auch die Erfahrung, die du geteilt hast, steigert durchaus mein Interesse daran, diese Reise in dieses ferne Land auch privat auf mich zu nehmen.
Es lohnt sich.
Weil ich werde dienstlich sehr lange keine Möglichkeit haben, dorthin zu reisen. Weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Kollegium Thomanum innerhalb der nächsten 10 Jahre eine Einladung nach Japan bekommt. Ich wüsste nicht, mit wem sonst ich da hinfliegen
sollte. Man soll ja niemals, niemals sagen, nicht wahr?
Man soll niemals, niemals sagen, das stimmt. Wir haben auch nächstes Jahr spannende Sachen vor, von denen wir vor ein paar Jahren noch nicht geträumt hätten. Allerdings, so eine Reise nach Japan, das weißt du besser als ich, da steckt auch richtig viel Geld dahinter. Also richtig viel Geld.
Ja.
Ja.
Das ist richtig.
Richtig. So, weißt du, Geburtstag reicht da nicht. Da muss man schon ein bisschen mehr hinlegen, glaube ich.
Das ist korrekt. Apropos Geburtstag.
Ist doch bestimmt auch viel, da ist doch aber bestimmt auch viel Förderung dabei. Oder ist das tatsächlich alles seid ihr da auch gefördert, wenn ihr so eine Reise macht? Nee. Von verschiedenen Institutionen? Oder ist das wirklich tatsächlich so, dass die Konzerte das decken dann?
Es müssen die Konzerte decken, ja, und man muss auch sagen, da sind wir knallhart auch abhängig vom Weltmarkt und von Inflation und allem, was es so gibt. Also da gibt es Reisen, die werfen mehr ab und dann gibt es Reisen, die werfen selbstverständlich weniger ab, weil halt die Länder, wo wir hinfahren und hinfliegen, teurer sind. Aber es ist schon so, dass wir eigentlich nicht losfliegen, wenn es sich nicht lohnt. Sagen wir mal so.
Ja, klar. Also
es muss unterm Strich,
ihr müsst ja Geld verdienen.
So ist es. Es ist unterm Strich ja trotzdem, du bist 2 Wochen weg, das heißt, du musst damit auch die Hälfte des Monatsgehaltes für die ganze Gruppe einspielen. Kann sich ja dann jeder selber ausrechnen ungefähr.
Wahrscheinlich sogar eigentlich auch ein bisschen mehr, weil ihr ja das Konzertreisen ja auch Vorbereitung bedürfen, Reisekosten und alles drum und dran.
Agenturen wollen bezahlt werden.
Auch, genau, Agenturen und dann auch geht es ja auch darum, dass ihr durchaus ja auch ein Opfer dann ablegt. dadurch, dass ihr dann halt 2 Wochen weg seid. Das ist im Grunde sehr schön zu reisen, aber es ist doch so, dass man auch Leute, die Familie haben, ja wahrscheinlich dann die 2 Wochen nicht zu Hause sind. Muss man auch so sehen.
Ja, deswegen war es aber auch diesmal eine Art Kompromiss, dass die Leute, die wollten, ihre Familien halt mitnehmen konnten. Weil dadurch, also wir liegen ja eigentlich mit der Japanreise, oder wir lagen mit der Japanreise ja in der Urlaubszeit bei uns. Normalerweise versuchen wir relativ konsequent 4 Wochen Urlaub zu machen, weil die Saison dann doch immer sich zieht und sehr lang ist und die Stimme halt einfach auch mal ein paar Wochen braucht, um Ruhe zu kriegen, wenn du die das ganze Jahr belastest. Ist ja wie beim Sportler am Ende auch. Gibt ja einen Grund, warum Fußballspieler dann trotzdem erstmal 2 Monate frei haben, normalerweise, wenn jetzt nicht irgendein großes Turnier ansteht. Weil einfach auch der Körper mal eine Zeit lang Ruhe braucht, um sich zu erholen von verschiedenen Strapazen, um eben die Regeneration dann später auch wieder sicherzustellen. Und deswegen war das dieses Jahr mal eine Ausnahme, dass wir gesagt haben, wir teilen unseren Urlaub. Also für mich geht es tatsächlich morgen dann auf in den richtigen Urlaub. Also da bin ich dann auch wirklich weg und eigentlich nicht erreichbar. Da geht es dann für mich nach Sizilien. Da werde ich aber natürlich für euch das Podcast-Zeug mitnehmen und mich einmal hinter das Mikrofon klemmen mit dem Herrn Stett in der Hoffnung, dass ich dort irgendwo ein Eckchen finde, wo es gutes WLAN gibt. Also seid da sehr aufmerksam. Im schlimmsten Falle müssen wir dann wieder verschieben oder wir kommen dann erst die Woche drauf oder so. Mal gucken. Ich hoffe, das geht alles seinen Gang. Schauen wir mal. Das Hotel sieht eigentlich so aus, dass das zumindest WLAN haben sollte. Wie schnell und gut das ist, werden wir dann sehen.
Wir haben es ja bis jetzt eben bis auf das eine Mal eigentlich immer geschafft.
Deswegen ärgert mich das auch so besonders, weil wir es eigentlich immer hingekriegt haben, nur dieses eine Mal. Und es lag nicht mal am WLAN oder dass wir keinen Termin gefunden haben, sondern es lag einfach nur an technischer Scheiße. Und das nervt mich daran.
Ja.
Und das lag an technischer Scheiße, die ich nicht rekonstruieren kann. Und das ist noch schlimmer, weil dann, ich habe nicht mal, also ich wüsste nicht mal, wo mein Fehler war. Und das ist das eigentlich Bekloppte daran, wenn das Sachen sind, auf die man nicht mal Einfluss hat in irgendeiner Form. Egal.
Das ist scheiße.
Ja. Lass uns das abhaken. Herr Stett, 3 Dinge aus gegebenem Anlass, die du zu deinem Geburtstag sehr gerne tust.
Du meinst, du fragst für einen Freund?
Ich frage für einen Freund.
Ich frühstücke zu meinem Geburtstag gerne.
Das machen wir auch gleich. Wir gehen gleich frühstücken.
So, und da kann ich auch noch was dazu sagen, weil ich habe noch nicht gesagt, wo ich gerade bin. Irrtümlicherweise nahmst du an, dass ich zu Hause eine Lampe angeschaltet habe.
Das stimmt. Du bist gar nicht so. Das sieht aus wie im Hotel oder so.
Ja. Was ist das Beste am Hotel? Nochmal?
Der Roomservice.
Nee, Hotelfrühstück.
Ja. Naja, gut, da kann ich aber aus mannigfaltiger Erfahrung sprechen. Nicht immer.
Ich rede nicht von dem Frühstück, sondern ich rede vom Hotelfrühstück. Okay? Also nicht von dem, was es da gibt, sondern dass es Hotelfrühstück ist.
Ach so.
Weißt du? Dass man sich hier oben aufsteht, dass man sich duschen geht, dann runterschlappt, einfach was sich was nimmt, lange isst und dann einfach alles stehen lässt.
Ja.
Und dann geht man wieder. Auch wenn es quasi nur ein Brötchen und eine Weintraube gibt und zwei Schluck Kaffee. Das ist egal. Es ist Hotelfrühstück. Und das noch dazu war es heute unwahrscheinlich gut. Also wirklich unglaublich gut. Auch mit allerlei Schnickschnack und so ein Butterspender, ein automatisches Pancake-Bratgerät.
Aha. Herr Stett,
und ein Nutella-Spender.
Nun kenne ich mich ja ein bisschen aus mit Hotels.
Ja.
Und weiß, in welcher Preiskategorie man einen Butterspender und ein automatisches Pancake-Bratgerät findet. Wo treibst du dich denn rum?
Ja, in Oberhof in Thüringen.
Aha.
Das ist ja ein...
Bist du Skifahren?
Ja, das kann man tatsächlich im Sommer in Oberhof. Es gibt so eine Eishalle, wo man dann Langlauf trainieren kann, wo auch die Profis im Sommer trainieren.
Okay, das heißt, du bist in deinem Sommertrainingslager. Ja,
genau, deshalb liege ich ja auch gerade auf dem Bett. Und tatsächlich ist es so, dass wir hier zu Besuch sind. Wir besuchen Elisas Vater, der hier früher gewohnt hat, aber die Wohnung schon vor ein paar Jahren aufgegeben hat, weil es sich nicht mehr lohnt. Der arbeitet woanders, wohnt jetzt woanders, ist aber aus dem Ort hier und hat uns ein Hotel gebucht, damit wir uns hier sehen können. Und er hatte damals einfach gesagt, es ist viel billiger, wenn wir dann hier mal gut ins Hotel gehen, ab und zu, als statt, dass er die Wohnung hält. So, klar, ist logisch. Und er hat aber ursprünglich ein ganz anderes Hotel gebucht, die jetzt aber eine Havarie hatten und deshalb die Zimmer in andere Hotels gebucht haben, die ja eher dann besser als schlechter sind, als das, was man ursprünglich gebucht hat. Das heißt, wahrscheinlich wäre das ursprünglich anders gewesen, dieses Frühstück, aber so hat man einfach Schwein gehabt und darf das jetzt genießen.
Das ist eine sehr, sehr gute Begründung. Das ist halt dein Nachteil. Ich kenne mich halt damit aus. Ja.
Ist doch super. Ich werde das auch bald so kennen. Ich weiß noch, als wir gestern in dieses Zimmer rein sind, es ist immer dieser Moment, wenn du in das Hotel gehst, beurteilst du erst den äußeren Schein und weißt aber, dass das in der Regel nichts zu sagen hat. Dann gehst du rein, siehst die Rezeption, denkst dir, aha, okay, alles klar. Und dann gehst du auf den Gang und dann erst, wenn du die Tür aufmachst, siehst du, was du zu erwarten hast oder wie es wirklich ist. Vorher kann man das noch nicht wissen, man kann nur die Indikatoren erkennen. Und dann macht man das Zimmer auf und stellt fest, ein Bett.
Es gibt.
Und das ist toll, das ist ein tolles Gefühl. Und das ist auch was, worauf ich mich später freue.
Ja, es gibt 3 bis 4 Indikatoren, an denen man ablesen kann, wie ein Hotel ist. Das eine ist, es ist ein modernes Hotel mit Schlüsselkarte. Wenn es ein modernes Hotel mit Schlüsselkarte ist, kannst du davon ausgehen, Zimmer in Ordnung, jetzt nicht das größte, das ist so Motel One-mäßig. Ja, das passt alles, findet man alles, was man braucht, man kommt da gut zurecht. Zweite Kategorie ist altes Haus mit Schlüssel. Oftmals schwierig. Weil.
Kann aber eben wie hier sehr gut sein.
Kann sehr gut sein, in der Regel, aber eher kleines Hotel, älteres Hotel, alles schon ein bisschen abgegriffen. Je nachdem, ja. Dritte Kategorie ist modernes Hotel mit Schlüssel. Das ist oft ein bisschen strange, weil das hat dann manchmal so ein bisschen Juhe-Vibes, je nachdem, wo du bist. Und das vierte ist altes Haus mit Schlüsselkarte. Das ist meistens das Geilste, weil da hast du oft große Zimmer, also ganz groß geschnittene Zimmer, die aber renoviert sind, weil sonst gäbe es keine Schlüsselkarte. Das ist total spannend. Also das ist natürlich nur Erfahrungsbericht am Ende, das ist empirische Erhebung meiner eigenen Erfahrung, was man da so mitbekommt. Ja, das also nur, da könnt ihr an der Rezeption oft schon ablesen, worauf ihr euch einstellen dürft.
Genau, und hier war es eben so, dass du erkennst es ja auch an dem Schlüssel, was das für einer ist. Hat man auch schon festgestellt, dass das hier auch renoviert ist alles. Es ist relativ frisch, das sieht man, sobald man das Zimmer betritt. Und auch die Türen, die haben halt einfach einen Schlüssel, weil man wahrscheinlich einfach eine Schlüsselkarte gespart hat. Das kannst du hier in so einem Ferienort machen. Da brauchst du keine Schlüsselkarten, weil hier kaum Geschäftsreisende sind. Hier sind halt eher Feriengäste.
Ja.
Naja, es Urlaubsgäste.
Es ist bei uns im Rider, im Amacord Rider, also du schickst ja an den Veranstalter so ein paar Sachen, die einfach da sein müssen für einen Künstler. Also keine Ahnung, in unserem Fall ist das meistens ein Kaffee und irgendwie ein bisschen Catering und also jetzt nicht irgendwie riesig. Es gibt ja da Leute, die bestellen sich da Curry und allen möglichen Kram und dienstags ist Fischtag. Das haben wir ja aus Veranstalterperspektive auch schon alles erlebt. Ja, wenn wir Festival machen, kriegst du dann von großen Stars irgendwelche Rider geschickt, wo es dann heißt, keine Ahnung, das ist jetzt übertrieben, das gibt's bei Rockstars tatsächlich, so, wir wollen gerne Smarties, aber keine Grün, dann, also das ist angeblich bei den Stones immer das Korrektiv gewesen, ob die Veranstalter das lesen oder nicht überhaupt. Und dann aber, keine Ahnung, sollen neue Teppiche verlegt werden und also nur so ein kranker Kack. Das ist alles bei uns nicht, das ist alles bei uns ziemlich basic. Und steht unter anderem bei uns auch drin, wenn es um eine Übernachtung geht, soll der Veranstalter sich um ein, ich bin mir gerade nicht sicher, gutes oder sehr gutes Hotel, also es ist tatsächlich so formuliert, bemühen darum. Und es ist immer sehr spannend zu sehen, wie diese Definition auseinandergeht, je nachdem, wo du halt bist. Das war auch in Japan sehr lustig, weil wir hatten da auch eine gewisse Schwankung in der Qualität, also jetzt gar nicht mal in der Qualität selber, sondern in der Größe der Zimmer in dem Falle. Weil Japan ja auch relativ effizient baut häufig. Also wir hatten in dem ersten Hotel oder im letzten Hotel, es waren sehr, sehr große Zimmer. Und dann wurden sie so sukzessive immer ein Stück kleiner. Und das, ich glaube, das kleinste Zimmer hatten wir in Hiroshima, das war so, also da hast du kaum einen Koffer aufgekriegt, weil du nicht wusstest, wo. Weil es einfach sehr, sehr, sehr schmal und geschnitten und sehr effizient gebaut und da, wo der einzige Platz, wo der halt war, da ist halt dann halt das Bett gewesen. Ne? Also das war auch sehr lustig zu sehen. Okay,
also. Kurze Frage noch, die ich letzte Woche gestellt habe, die ich hier nochmal stelle. Habt ihr in Hiroshima auch ein Konzert gehabt?
Ja, ja, wir haben in Hiroshima auch ein Konzert gehabt. Ja.
Okay.
So, Herr Stett, du gehst gerne frühstücken. Das war Part 1.
Ja.
Von 3.
Part 1. 2 ist Zeit haben. Zeit haben am Geburtstag. Kann auch sein, das ist jetzt, wir sind immer noch, um die Leute abzuholen, bei drei Dingen. Das ist jetzt Ding Nummer zwei, die ich gerne an meinem Geburtstag mache. Zeit haben. Und Zeit haben bedeutet für mich morgens noch nicht unbedingt wissen, was ich mache an dem Tag. Und das auch einfach heißen kann, ich lege mich nochmal hin. Einfach, worauf ich in dem Moment gerade Lust habe, das zu tun. Weil das kommt sehr, sehr oft im Alltag zu kurz. Dass man irgendwie auch von anderen Dingen bestimmt ist, die man sich vor Jahren vorgenommen hat oder die man eben getroffen hat in seiner Berufsentscheidung. Und auch familiär. Ja, zum Beispiel was unseren Hof betrifft, da hat man oft selber nicht die Entscheidungsgewalt über den Tag, sondern der Hof legt das auch fest. Und deshalb genieße ich das, am Geburtstag sowas mal zumindest für ein paar Stunden auszublenden. Gut, aktuell ist es nicht so, dass es das jeden Tag anders ist. Aber es ist so, dass das eben auch etwas ist, was ich an meinem Geburtstag sehr schätze. Zeit haben. Und Ding Nummer drei ist, da ich ja im Winter Geburtstag habe, gehe ich da sehr, sehr gerne in die Therme inklusive Sauna an dem Tag. Das mache ich sehr oft, sehr, sehr gerne. Wenn sich das eben anbietet, je nachdem, wo man eben gerade ist an dem Tag. Wenn ich in Leipzig bin, ist es Sachsentherme. Bei uns zu Hause gibt es sowas nicht. Direkt um die Ecke, da gehe ich halt da nicht hin. Und je nachdem, wenn ich bei meinen Großeltern bin, also beim Opa mittlerweile, da hat er eine Sauna im Haus. So.
Es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Überhaupt auch so Therme und auch so Wellness. Also wir waren jetzt neulich in einem Hotel untergebracht. Da gab es einen Pool, einfach morgens in den Pool springen können, mal ein paar Bahnen schwimmen zum Wachwerden. Das finde ich ist sowieso eine sehr, sehr schöne Sache.
Das ist Luxus. Ich kann mich erinnern, wir haben diese eine Amerika-Reise gehabt vor 10 Jahren, wo du auch dabei warst.
Ja.
Als Ehemaliger mittlerweile da schon. Und da gab es auch in dem allerersten Hotel einen Pool, in dem wir an dem ersten Abend auch waren. Ich habe gelernt, das hat eine Weile gedauert, aber ich habe eines Tages gelernt, dass es nicht gut ist, vor einem Konzert in den Pool zu gehen.
Das liegt am Chlor. Tatsächlich, Chlor trocknet genau. Die Stimme aus. Ja, also richtig. Die Schleimhäute.
Genau, und unser Freund Johannes, der hat noch sehr darauf reagiert, also noch deutlich mehr als Leute, die quasi normale Reaktion darauf haben. Also man kann schon von Allergie reden. Er konnte die ganze Reise nicht ins Schwimmbad gehen. Bei Amerika ist da noch ein bisschen mehr Chlor drin als bei uns. So grundsätzlich kann man das, glaube ich, sagen. Und das ist natürlich dann schade gewesen, weil er eigentlich schon Bock drauf hatte.
Ja,
ja, aber ist eben so.
No. Na klar. Mhm. Also bei mir ist es so, und dann können wir schon so langsam Richtung Ende warten. Ja, wir müssen es ja nicht übertreiben.
Ja. Ich will noch zwei Sachen erzählen.
Na dann mach du erst mal.
Aber erzähl erstmal bei dir, ist es so.
Nee, ich wollte nur erzählen, wie mein Tag dann heute so abläuft. Und zwar bin ich ja vielleicht bekanntermaßen mittlerweile gar nicht so der allergrößte Fan meines eigenen Geburtstages. Weil.
Geburtstag.
Weil ich tatsächlich nicht
Geburtstag.
Geschäftet, die ersten schalten ab.
Geburtstag.
Weil ich tatsächlich nicht das Gefühl habe, dass ich da großartig beigetragen habe. Ich glaube, das habe ich auch letztes Jahr schon mal gesagt. Ich war halt und die größte Leistung hat eigentlich meine Mutter verbracht. Das heißt, wenn es etwas zu feiern gibt, ja, wenn Leute die tatsächlich sehen, dass meine Anwesenheit auf dieser Erde wertvoll ist, sollten sie doch lieber meine Mutter feiern als mich. Egal. So. Aber deswegen ist es so, meine Tante hat auch im August Geburtstag, sie rief mich an, sie hat sich gerundet, also ihr Geburtstag hat sich gerundet, und sie fragte mich, ob wir zusammen feiern wollen, und da habe ich gesagt, das können wir sehr gerne machen, und so ist es jetzt, dass sie heute ihre Feier nachholt, sie hat eigentlich ein bisschen eher Geburtstag als ich, und ich hänge mich da einfach so ein bisschen parasitär mit dran und bin da einfach auch vorhanden, das heißt, ich fahre nachher hier los und wir feiern dort dann in diesem Vereinsheim, was sie dort angemietet hat, ein bisschen mit der Familie. Und dann geht's wieder nach Hause, dann packe ich meine Sachen und dann düse ich morgen Richtung Sizilien nach Alta Villa Medicia. Das ist bei Palermo in der Nähe. Also in der Nähe ist ein weites Feld, aber das ist die größte Stadt, die man dort kennt in der Nähe. Und da knalle ich mich dann 7 Tage in die Sonne an den Strand, habe mir aber pünktlich dafür noch einen kleinen Schnuppen eingefangen.
Na, ein Glück. Stell mal vor, du hättest den jetzt nicht. Das wäre ein Riesenproblem.
Das könnte ja jeder ohne Schnupfen.
Ja.
Genau. Das ist meine Planestagung. Wie sagt man Tagesplanung, so die nächsten Tage?
Deine Planestagung, genau. Ja. So sagt man das mit der Planestagung.
Genau.
Ja, also ich wollte tatsächlich noch, wie ich letzte Woche angeteasert habe, was jetzt aber natürlich keiner gehört hat, als ich das angeteasert habe, ich wollte erzählen, dass man ja vor jedem Flug als Pilot eine Wetterbetrachtung machen muss. Ja? Also man muss gucken, das ist also jetzt ein komplett anderes Thema, ich habe das jetzt mal ohne Übergang gemacht.
Elegant, wie beim Friseur.
Ja, genau. Und zwar ist es, ich habe das auch gegebenen Anlass mit reingenommen, weil just an dem Tag davor ich eigentlich mit zwei guten Freunden von uns verabredet war. Allerdings, wie wir ja mitbekommen haben, diesen Sommer das Wetter untypisch für einen deutschen Sommer ist oder gewesen ist bis heute. Und wir konnten nicht fliegen, was sehr traurig war, was aber nicht unbedingt damit zu tun hatte, dass es klar war, dass wir nicht fliegen konnten, sondern es war so ein seltsames Wetter. So eins, wo man nicht die Vorhersage nicht genau deuten konnte. Es waren Gewitter vielleicht vorhergesagt, vielleicht aber auch nicht. Das nennt sich dann Prop 30 Tempo. Das bedeutet, mit einem temporären, also es könnte temporär mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% gewittern, mit 70% aber nicht. Das ist scheiße, weil das ist Rotz, da kannst du nichts anfangen. Du musst also davon ausgehen, dass mit 100%iger Wahrscheinlichkeit es gewittert. Weil du willst ja nicht in die 30% reinkommen. Und dann steht noch dahinter Prop 40 Tempo, was so heißt, wie mit einer 40%igen Wahrscheinlichkeit würde es zu einem anderen Zeitpunkt, der sich aber mit dem davorherigen überlappt, auch gewittern. Aber noch etwas stärker. Ja.
Und das willst du,
aber erst ab dann.
Das muss man auch dazu sagen, das willst du in so einer Cessna nicht erleben. Nicht. Das willst du in so einer Cessna nicht erleben.
Nein, keinesfalls. Nee, nee. Jedenfalls haben wir das immer rausgegangen. Prop 30 heißt ja, es könnte, muss aber nicht. Und das heißt so, das bedeutet so viel, wir können es nicht genau sagen, dass es nicht gewittert. Genauso wenig können wir sagen, dass es gewittert. Was eben bei Gewittern immer noch so ist, weil die Wettermodelle sind, es ist wie ein Foto. Du musst dir vorstellen, bei einem Foto hast du eine gewisse Auflösung von Pixeln. Und je mehr Pixel du hast, desto besser ist das Foto aufgelöst, desto genauer ist es, desto genauer kannst du gewisse Konturen erkennen. Und Wettermodelle sind auch so, dass die, du kannst es noch nicht genau berechnen, sonst wüsste man ja ganz genau, wann morgen, wie morgen das Wetter ist. Die Wettermodelle haben noch eine sehr, sehr geringe Auflösung. Sie ist nicht sehr hoch. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, in Oberhof wird es um die und die Uhrzeit gewittern mit 100%iger Wahrscheinlichkeit. Weil Gewitterzellen, die sind in diesem sogenannten Rauschen mit drin. Das Pixel kann die Gewitterzelle nicht abbilden. In der Beobachtung, ja, du kannst sagen, aha, dort gewittert es gerade, das geht. Aber du kannst nicht sagen, dort wird es gewittern, weil das Modell dieses Pixel so genau nicht vorhersagen kann. Es ist zu groß, das Pixel. So kann man es ungefähr erklären. Das heißt, Gewitter kann man immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angeben. Man kann sagen, in so und so viel Prozent der Fälle hat es bei dieser Wetterlage gewittert. In der Vergangenheit. Und siehe da, wir standen am Flugplatz, weil ich mir dachte, das muss man sich halt auch angucken. Und es war eh so, mussten eh dort lang, weil ich die Person zum Zug bringen wollte, was dort in der Nähe war. Und Prop 30 Tempo war Prop 100. Also es schiffte und gewitterte. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nicht. Also es war noch nicht, also das Gewitter war nicht am Platz, aber es war zu sehen, dass es kommen wird und dass dahinter wieder welche kommen. Und also man konnte es tatsächlich physisch sehen, die Wolken. Und dann habe ich gesagt, es könnte sein, dass es in anderthalb Stunden gut ist, das Wetter. Aber es sieht eher danach aus, als würden wir dann quasi im Gewitter zurückfliegen müssen. Und das wollte ich nicht. Und in dem Moment, in dem man Zweifel hat, habe ich gelernt, muss man sich dagegen entscheiden. In dem Moment, in dem man auch nur 50-50 Zweifel hat oder 60-40 oder 40-60, dann entscheidet man sich dagegen. Also mindestens im Privatflug sowieso, aber auch im kommerziellen Flug. Wenn man die Zweifel hat, also wenn man kein Wetterradar oder irgendwas in der Art hat im Flugzeug, dann macht man das nicht. Weil andersrum ist das kein, also es ist kein Problem, wenn man sagt, okay, das Wetter ist doch gut gewesen und ich bin am Boden geblieben. Wenn man aber in der Luft ist und sagt, das Wetter ist doch beschissener, als ich mir vorgestellt habe, ist schlecht.
Ja, naja, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch das erste Mal hinging, aber rückzu das erste Mal seit längerer Zeit wieder ein relativ Bumpian Flight erlebt, also es war recht turbulent.
Ein Bumpian Flight, ja.
Übrigens sehr lustig war, dass die Durchsagen in Abu Dhabi, über das wir ja geflogen sind, das hat die ganze Zeit so einen indischen Einschlag. Also auch egal, wo du warst, das hatte immer was von Your door is located on gate 355. Das war immer irgendwie sehr, sehr gut. Warum? Du hubest an, etwas zu sagen.
Nee, ich habe nur gegrinst, weil also, ich denke, das ist tatsächlich so, dass das für uns sich das dort alles relativ ähnlich anhört.
Ja, das wollte ich jetzt davon gar nicht ableiten, aber es hätte ja auch sein können, ja. da sitzt einfach immer am Schalter gerade irgendwo ein indischer Mitbürger. Aber es war.
Das kann ja sein, ist ja so. Ja.
Es war auf jeden Fall sehr schön, weil ich erfreue mich ja immer ein bisschen an dem Englisch und auch an dem Deutsch. Das macht ja immer Spaß, finde ich nach wie vor.
Ja.
Wie kam ich jetzt? Turbulent. Also es war wirklich diese Form von Turbulenz, wo das jetzt nicht wahnsinnig geschüttelt hat, aber es war dieses Level an Schütteln, wo du dich auf dem Klo lieber hingesetzt hast. Wenn du verstehst, okay. Was ich meine.
Ich verstehe, was du meinst.
Also das war so die ganze Zeit so latent und es wurde dann mal ein bisschen stärker und wir mussten auch 2-3 Mal die Sitzgurte wieder richtig anlegen. Das ist ja meistens, wenn man über Meer oder über dem Gebirge ist, dann schüttelt es ganz ordentlich. Auch oftmals, deswegen fliege ich auch so ungern über den Himalaya, das ist immer eine sehr wackelige Angelegenheit dort. Aber also das erste Mal seit langem, ich hatte davor echt oft sehr, sehr ruhige Flüge. Mal gucken, wie es morgen wird. Im Moment sieht es hier ziemlich bedeckt aus und regnerisch und alles. Mal gucken, wie das dann so morgen sich darstellt. Schauen wir mal. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen und werde berichten.
Es soll morgen nicht sehr schütteln, habe ich gelernt.
Sehr gut.
Aber du fliegst nach, passen Sie auf, wohin, Sizilien, nicht wahr?
So ist es. Und zwar wieder über die Alpen natürlich. Da wird es auch wackeln.
Da wird es wieder schaukeln.
Ja. Freilich. Gut. Lass uns das jetzt nicht vertiefen. Hast du noch eine Sache auf Herzen? Nee. Du hast eigentlich gesagt, du wolltest zwei Sachen noch so erzählen.
Genau. Und die anderen Sachen, die ich letzte Woche erzählt habe, die machen wir dann nächste Woche, weil ich den Zettel jetzt nicht dabei habe.
Gut.
Ich habe ja, wie viele vielleicht verfolgt haben, das Handy von dir geerbt.
So ist es.
Ja, was er schon ein paar Jahre auf seinem Buckel hatte und da der Akku schon so nach und nach die Kapazität aufgab. Und viele wissen das vielleicht, dass Lithium-Polymer-Akkus, wenn sie älter werden, so ein bisschen hochgehen. Das passiert mit diesem Akku auch.
Wie hochgehen?
Also, die gasen ein bisschen aus, die werden größer.
Aber das heißt, dein Handy wächst, ist doch schön.
Und in so einem Handy ist ja nur begrenzt Platz. Und da fiel es mir runter und es war komplett sofort ein übelster Splitter im Display drin. Ich dachte mir so, nein, das kann doch jetzt nicht sein. Das ist mir schon 3-mal, 4-mal, 5-mal so runtergefallen. Und auch war jetzt nicht irgendwie übertrieben auf den Stein gefallen, sondern einfach nur wahrscheinlich genau dieser Auslöser noch. War dann auch so eine Beule im Display drin. Das funktioniert ja dann immer noch. Ich habe gedacht, gut, man repariert das jetzt. Und da gibt es ja so eine Seite, das ist jetzt auch eine Empfehlung von mir, eine unbezahlte, sondern einfach nur eine aus Überzeugung. Die heißt, pass auf, kaputt.de.
Kreativ.
Da kann man sich die Ersatzteile, eine Videoanleitung und die Werkzeug, was man dafür braucht, bestellen. Das habe ich auch gemacht. Und da war also ein Akku dabei, ein Display und das Toolset. Und die Anleitung gibt es für umsonst, die kann man jederzeit sich angucken. Und da habe ich also tatsächlich, ich habe es hingekriegt, ey, ich bin so stolz auf mich, den Akku gewechselt und das Display ausgetauscht.
Selber? Und es funktioniert?
Ja, ganz alleine. Guck mal, das Handy geht.
Nicht schlecht.
Und es hat eine 100%ige Akkukapazität. Es ist unglaublich, also das kann ich nur empfehlen. Man muss quasi nicht jedes Mal ein neues Handy kaufen oder es in der Reparatur geben, weil das ja dann immer ewig dauert und so weiter, sondern man kann... Ich würde es jedem zutrauen, man braucht etwas Geduld, weil die Schräubchen wirklich sehr, sehr klein sind. Sehr klein. Und ein bisschen Zeit muss man auch mitbringen. Ich habe jetzt für das 1,5 Stunden gebraucht. Wenn es jetzt nur eins von den beiden Teilen gewesen wäre, hätte es, glaube ich, nicht deutlich länger als 1 Stunde gedauert. Und er spart wirklich sehr, sehr viel Geld, weil hat jetzt so für beide Komponenten knapp unter 100 Euro gekostet. Wenn du das für beide Komponenten zur Reparatur gibst, kostet locker 200 Euro.
Das ist wohl richtig.
Ein neues iPhone kostet 700 Euro oder sowas in der Art.
Hast du aber im Zweifelsfall auch ein funktionierendes iPhone wieder.
Ja, genau. Also das ist natürlich immer das Risiko, dass man dann natürlich in dem Moment keine Garantie mehr hat. Also die habe ich jetzt nicht mehr.
So.
Also, aber das ist eine Empfehlung wert. So.
So, jetzt
lange Folge, es sind schon bei 45 Minuten.
Ich will jetzt zu meinem Frühstück, zu meinem Geburtstagsfrühstück.
Sag du musst vor allem.
Auch das muss ich, ja, das ist richtig. Dementsprechend machen wir jetzt hier einen Sack zu. Hast du denn einen lyrischen Erguss dabei?
Leider habe ich das vergessen. Also ich habe keinen lyrischen Erguss dabei, aber vielleicht fällt dir ja was ein aus deinem kreativen Kopf.
Nee, ich habe was.
Ich habe schon mal geguckt.
Ich habe was dabei.
Ja?
Ja, ja, ich muss bloß ganz kurz, dann muss ich es kurz finden. Finden? Moment.
Ja, also wir haben ja noch drei Gedichte meines Großvaters, die dann nächste Woche, hoffentlich werde ich das dann hinkriegen, dass ich das nicht vergesse. Unter anderem Der Sonnensohn, den ich auch vertont habe für drei Bässe und Klavier. Auch schon aufgeführt zu zwei fachpraktischen Klausuren und einer Hausmusik. Ich will das eigentlich gerne nochmal machen, aber das Problem ist, dass das Klavier so schwer ist, weil ich kein Klavierkomponist bin und oder auch nie war. Aber ich würde es trotzdem gerne mal wieder machen, weil es wirklich die Baritonstimmen oder die Bassstimmen sehr, sehr, ich finde sie geil. Also es macht Spaß, sie zu singen. Also das kann man tatsächlich auch von einem Tenor singen lassen, ist dann aber schade. Es muss eigentlich jemand sein, für den das ein bisschen anspruchsvoll ist.
Ja, das ist... Ja. Das ist wohl richtig. Also ich habe in der Zwischenzeit was gefunden.
Ja.
Aus dem Buch Empirisch belegte Brötchen. Darauf könnt ihr euch dann schon mal freuen. Das ist das, was auf Herrn Stetz Opas Gedichtband folgt. Oh Gott, das war jetzt ein schwerer Satz. Hier ein kleines Exzerpt, ein Vierzeiler. Wir wünschen euch eine fantastische Woche. Wir hoffen, dass diese Folge das Licht der Welt erblickt. Ich gehe aber fest davon aus, dass das so passieren wird. Denn hier bin ich im gewohnten Umfeld. Hier wird nicht schief gehen. Und wünsche euch viel Erfolg, einen schönen kommenden Montag und von meiner Seite alles Gute. Hast du noch irgendwas zu sagen?
Diesen Wünschen schließe ich mich an.
Gut, dann gibt es jetzt von Marco Zschirpe empirisch belegte Brötchen, Zschirpke heißt er, Neuland unterm Schuh. Von den Hunden las ich nur, um es einmal zu umreißen, jene seltenen Rassen gelten, die nicht bellen und nicht scheißen. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.